Einen schönen guten Morgen auch von mir. Wir befinden uns, Sabine hat es gesagt, in der Adventspredigtreihe. Letzte Woche haben wir das Jahr 750 betrachtet, heute die Zeitenwende. Nächste Woche wird Jay über das, was beständig bleibt, in unseren unruhigen Zeiten predigen. Und dann werden wir am vierten Advent einen Ausblick in die Zukunft haben. 750 vor Christus haben zwei Propheten gelebt, Jesaja und Micha. Und beide haben gesagt, irgendwann wird jemand kommen, mit dem die Zeitenwende beginnt. Wir alle wissen natürlich, wer dieser jemand ist und wann die Zeitenwende begonnen hat, nämlich mit der Geburt Jesu, die sich folgendermaßen vollzog. Da ist Maria, die ist schwanger, und ihr Mann Josef. Die beiden ziehen dann nach Bethlehem, weil es unter Kaiser Augustus eine große Volkszählung gibt. Schließlich die Geburt im Stall. Die Hirten, denen Engel erschienen sind, die dann die Ersten sind, die im Stall das Jesuskind anbeten. Später kommen dann noch drei Weise aus dem Morgenland hinzu und schlussendlich die Flucht der heiligen Familie nach Ägypten, weil der herrschende König Herodes natürlich keine Rivalen neben sich duldet. So wird in knapp zwei Wochen wieder tausendfach in Krippenspielen die Weihnachtsgeschichte erzählt. Wie schön! Und dadurch, dass wir diese Geschichte schon so oft gehört haben, fallen uns zwei Dinge kaum noch auf. Das erste, was oft übersehen wird, die Weihnachtsgeschichte, wie wir sie immer wieder hören, ist aus zwei Berichten zusammengefasst. In der Bibel finden sich zwei Geburtsgeschichten über Jesus. Einmal im Lukasevangelium und einmal im Matthäusevangelium. Und für mich ist das eine Stärke der Bibel, dass es dort zwei Berichte gibt, die unterschiedlich sind, die an manchen Stellen sogar gegensätzlich sind. Die Bibel probiert eben nicht, aus zwei Geschichten eine Geschichte zu machen, sie zu kletten, sie perfekt zu erzählen. Und für mich wird, aufgrund, dass es zwei Berichte gibt, diese Geschichte realistischer und wahrer. Ich habe zwei Freunde, die bei der Mordkommission arbeiten, schon viele, viele Jahre. Und die beiden haben natürlich viel Erfahrung und sie spüren bei Verhören sehr schnell, ob eine Geschichte wahr ist oder nicht. Und beide sagen, wenn eine Geschichte zu perfekt ist, dann ist sie nicht wahr. Erst bei Widersprüchen, bei Haken, bei Ungereimtheiten wird sie glaubwürdig. Ist ja auch logisch. Das Leben ist ja nicht geradlinig, sondern immer wieder stolpern wir, gehen mal ein bisschen links, gehen mal einen Schritt zurück. Und deshalb ist es so gut, dass wir in der Bibel zwei Geburtsberichte finden. Dadurch wird das Bild auf dieses weltverändernde Ereignis für mich breiter und bunter und auch wahrer. Und jeder dieser beiden Berichte setzt seinen ganz eigenen Schwerpunkt. Der Evangelist Matthäus feiert die Geburt Jesu als die Geburt eines Königs. Kein Stall, keine Krippe, keine Hirten, keine Armut. Im Gegenteil, da kommen die Weisen und Reichen, Weisen aus dem fernen Morgenland mit kostbaren und königlichen Geschenken, Gold, Myrrhe und Weihrauch, um den neugeborenen König zu huldigen. Und ein Stern, der himmlische Special Effect, leitet ihnen sogar den Weg dorthin. Ziemlich prunkvoll. Es gibt aber auch ein Aber. Der neugeborene König, Jesus, wird nämlich nicht in einem Palast geboren. Er gehört nicht zu den prominenten Familien der damaligen Zeit, zur herrschenden Klasse. Maria und Josef sind so unbedeutend, dass noch nicht mal ihr Nachname, ihr Familienname überliefert wird. Will sagen, dieser neue König, Gottes Sohn, ist ganz anders, als ihr denkt und es erwartet habt. Er ist einfach, er ist bodenständig, er ist demütig, er ist sanft. Und schon bei der Geburtsgeschichte wird deutlich, dass dieser König ohne Gewalt herrschen wird. Sein Gegenspieler nämlich, König Herodes, als typischer König versucht, mit Gewalt den neuen Rivalen aus dem Weg zu schaffen. Er droht ihn zu ermorden. Und deshalb muss die kleine Familie dann nach Ägypten fliehen. Man höre, Jesus, ein Flüchtling. Herodes muss sich mit Gewalt durchsetzen, Jesus dagegen, der wahre König, erfährt Gewalt. Er trägt am Ende seines Lebens keine Krone aus Gold mit Juwelen besitzt, sondern er trägt am Ende seines Lebens eine Krone aus Dornen. Ganz anders die Geburtsgeschichte, die Lukas uns überliefert. Kein strahlender Stern, keine Weisen aus dem Morgenland, keine Geschenke, kein eifersüchtiger Herodes, sondern Armut, Armut und noch ein bisschen Armut. Und das ist das Aber in dem Bericht. Der Gott des Universums, der dich und mich geschaffen hat, der diese Erde geschaffen hat, der kommt nicht mit Prunk und mit himmlischen Special-Effekten auf einer Wolke unter den Augen der Weltöffentlichkeit auf diese Welt, sondern er kommt unter Ausschluss der Öffentlichkeit, im Nirgendwo am Ende der damals bekannten Welt auf diese Erde, als Baby. Und keine Weisen huldigen ihm im Lukas-Evangelium, sondern die Hirten sind die, die ihre Knie beugen und vor dem Jesuskind niederknien und ihn anbeten. Und die Hirten waren damals der Abschaum der Gesellschaft. Hirten galten damals nichts. Will sagen, dieser Gott ist einer von euch Unterdrückten, Entrechteten, von euch Armen, von euch Gescheiterten. Und deshalb kann von nun an niemand mehr sagen, ich habe keinen Wert. Wenn Gott zu diesen Armen kommt und ihnen einen Wert gibt, gibt es keinen Menschen auf diesem Planeten, der sagen kann, ich bin es nicht wert, ich bin nichts wert. Und auch das muss man nochmal beachten. Die Engel, die bei Lukas auftauchen, die singen nicht für Jesus, sondern die singen für die Hirten und sagen den Hirten, euch ist heute der Heiland geboren. Ihr merkt, Gott ist so anders, als wir es oft vermuten, denken oder glauben. Und wie toll, dass das Jesus schon bei seiner Geburt klar macht. Ich bin anders, als ihr es erwartet und denkt. Ich bin ganz anders. Er herrscht mit Demut und Sanftmut. Er ist für alle Menschen, gerade auch für die Armen und Unterdrückten, auf diese Welt gekommen. Und das ist so verrückt, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist so anders, so merkwürdig, so unglaublich, dass sich eigentlich niemand so eine Geschichte ausdenken kann. Und die Geburtsgeschichte von Jesus wird noch merkwürdiger, denn alles hängt von Maria und Josef ab. Die Geburt Jesu wäre ausgefallen, wenn Maria, die Mutter Jesu, sich damals anders entschieden hätte. Und die Geburt Jesu wäre auch ausgefallen, hätte sich Josef damals anders entschieden. Da ist diese junge Frau Maria, frisch verlobt, und eines Tages kommt ein Engel zu ihr, Gabriel. Und natürlich erschreckt sich Maria, ist ja logisch, wenn ein Engel leibhaftig vor dir steht, dann wirst du nicht weiter deine Zigarette rauchen, sondern erschrecken. Es ist unglaublich. Und deshalb sagt der Engel auch, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Leichter gesagt als getan, wenn der Engel vor dir steht. Und die göttliche Botschaft, die der Engel Gabriel überbringt, ist auch nicht gerade so gemacht, dass man weniger Angst hat. Ganz im Gegenteil. Er sagt, es ist Gott, der dich, Maria, ausgesucht hat. Gott will, dass du schwanger wirst und du wirst einen Sohn gebären, Jesus. Und dieser Jesus ist Gottes Sohn, er wird die Welt retten. Vielleicht schmeichelt das noch ein wenig, Maria, aber nun kommt der echt angstmachende Teil. Um deine Schwangerschaft wird sich nämlich Gott kümmern. Er wird dich mit dem Heiligen Geist befruchten, deinen Verlobten Josef brauchen wir dazu gar nicht. Was für eine Aussage. Und kein Wunder, dass Maria nicht überzeugt ist. Und selbstbewusst eine kritische Rückfrage stellt. Wie soll das denn geschehen? Ein Kind vom Heiligen Geist? Das widerspricht doch jeder Vernunft. Und auch jeder wissenschaftlichen Erkenntnis. Klammer auf, auch vor 2000 Jahren wussten die Menschen, wie man Kinder zeugt. Und der Engel Gabriel ringt nach Argumenten. Und dann sagt er, deine Tante Elisabeth ist auch noch mal schwanger geworden, nach vielen Jahren der Unfruchtbarkeit, und sie war schon sehr alt. Ein Wunder, ein göttliches Wunder, denn bei Gott ist tatsächlich nichts unmöglich. Und jetzt könnte Maria ihre großen Aber anbringen. Aber warum denn ich? Aber warum denn gerade jetzt? Aber wer sagt es denn Josef und meiner Familie? Aber werde ich das schaffen? Aber. Aber Maria tut etwas anderes. Sie überlegt, sie weiß nicht genau warum, aber irgendwas lässt sie ahnen, dass Gott tatsächlich etwas Großes mit ihr vorhat. Und sie überwindet ihre Angst. Sie überwindet ihre Angst, denn sie weiß, was diese Schwangerschaft eigentlich bedeutet. Verlobt mit Josef, plötzlich schwanger, nicht vom Verlobten, da wurde man damals gesteinigt. Dennoch willigt Maria ein und sagt ja. Aufgrund dieses Ja's kam Jesus auf die Welt. Und hier stocke ich und hier wundere ich mich und hier halte ich inne. Das ist doch so merkwürdig. Warum braucht Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, das Ja eines jungen Mädchen im damaligen Palästina? Warum? Warum dieser umständliche Weg, erst den Engel zu ihr zu schicken, kurz zu debattieren und dann zu sagen, warum hat Gott nicht einfach Jesus auf eine Wolke gesetzt, ihn runtergeschickt unter der Öffentlichkeit und alles wäre klar gewesen? Oder warum hat er nicht einfach ein Kind adoptiert, was schon geboren ist und hat den Heiligen Geist hineingepflanzt und gesagt, das ist mein geliebter Sohn? Warum, Maria? Hat Gott keine andere Möglichkeit gehabt? Ganz offensichtlich, ich weiß nicht warum, braucht Gott das bewusste Ja einer Frau, die einwilligt, Jesus zu gebären. Und deshalb, ohne das Ja von Maria gäbe es keine Geburt Jesu, kein Weihnachten, kein Karfreitag, kein Ostern, keine Auferstehung, kein Christentum, keine Kirche. Ziemlich merkwürdig, finde ich. Der allmächtige Gott und so eine riesengroße Religion wie das Christentum hängt ab von einem Ja einer jungen Frau. Und neben Maria dann ihr Verlobter Josef. Josef, der es besonders schwer haben musste, ganz im Ernst, denn er hat die schlimmste Demütigung bekommen, die ein Mann bekommen kann. Die Frau ist schwanger, aber nicht von einem selbst. Welchem Mann gefällt das schon? Und da hilft es auch nicht, wie manchmal Leute sagen, ja, das ist ja Gott. Ja, das macht es doch nur noch schlimmer. Geht mal zu euren Freunden oder in den Fußballverein und sagt, meine Frau ist schwanger, aber nicht von mir, von Gott. Da werden aber alle auf die Knie gehen und sagen, hu, Halleluja. Natürlich nicht. Die zeigen dir den Vogel und du denkst dir, dann wärst doch lieber der Briefträger gewesen. Meine Frau, schwanger vom Heiligen Geist, du wirst schallendes Gelächter ernten. Und was viel schlimmer ist, Verständnis für diesen Schmerz hat niemand. Und der Ärger für Josef fängt doch mit der Geburt an. Ich habe 3 Kinder und ich hätte meinen mittleren Sohn nicht Michel nennen sollen, sondern Peter. Dann wäre, glaube ich, manches einfacher. Ja, so ist das. Kinder erziehen, wow, das ist so schwer. Und jetzt stellt euch vor, ihr sollt noch Gottes Sohn erziehen. Das wird ja noch mal heftiger. Und ich stelle mir vor, wie Josef so in dem Stall dasteht und sich umschaut. Und ich glaube, er möchte das wirklich glauben, dass dort nicht ein gewöhnliches Kind liegt, sondern Gott selbst. Obwohl so vieles offensichtlich dagegen spricht. Er selbst ist kein angesehener Mann und seine Frau auch nicht. Nirgendwo ein königlicher Palast, keine Metropole, der dem Gottessohn angemessen wäre, sondern die Geburt unter armen Bedingungen in einer zugigen, schmuddeligen Unterkunft namens Stall, umgeben von schmutzigen Nutztieren, Kamelen, Ochsen, Ziegen. Ich kann mir gut vorstellen, wie Josef dasteht und seufzt und denkt, wer will diese Geschichte eigentlich glauben? Und ich liebe Josef, über den so wenig erzählt wird, der so eine Randfigur scheinbar in der Weihnachtsgeschichte ist, weil er macht etwas, was an Größe kaum zu überbieten ist. Trotz aller Zweifel, trotz aller Fragen adoptiert Josef dieses Kind und handelt erstmal so, als ob die Geschichte wahr wäre. Er beschützt seine Verlobte Maria und bestätigt ihre Geschichte, damit sie nicht ausgestoßen und gesteinigt wird. Er hält zu ihr, trotz aller Schmach, trotz allem Gelächters. Er nimmt Maria und führt sie nach Bethlehem und beschützt sie und sorgt sich um sie. Und dann kommt dieses Kind auf die Welt und er nimmt es an und sagt, dieses Kind gehört zu unserer Familie. Und er beschützt es. Und er bringt dieses Kind und seine Frau nach Ägypten, damit das Kind überlebt. Er kümmert sich trotz aller Zweifel. Er steht im Stall und macht gute Miene zum verrückten Spiel. Ohne das Jahr gäbe es keine Geburt Jesu, kein Weihnachten, kein Karfreitag, kein Ostern, keine Auferstehung, kein Christentum und keine Kirche. Ziemlich merkwürdig. Ziemlich merkwürdig. Und diese beiden Geburtsgeschichten machen zweierlei deutlich. Zum einen, Gott enttäuscht. Enttäuscht im positiven Sinne immer wieder die Erwartungen von uns Menschen. Und deshalb die Frage an dich, bist du bereit, deine Erwartungen an Gott auch mal zu hinterfragen? Und wenn du sie hinterfragst und vielleicht an der einen oder anderen Stelle enttäuscht wirst, die Täuschung entledigst, dann wirst du Gott noch mal ganz neu und ich glaube besser und tiefer kennenlernen und verstehen. Und zweitens, vertraust du dabei Gott? Vertraust du Gott, wenn er dich herausfordert und dich für etwas braucht? So wie er damals Maria und Josef gebraucht hat. Und vielleicht weißt du, spürst du, was Gott von dir will. Vielleicht spürst du, dass Gott etwas von dir möchte. Vielleicht ist es ein Gedanke, der sich seit Wochen, seit Monaten in dir festgesetzt hat. Oder irgendetwas, was dein Herz bewegt. Ein Punkt, an dem du immer wieder stehst und nicht wirklich vorankommst. Eine Sehnsucht, die du in dir spürst. Vielleicht hast du wirklich eine Ahnung, was Gott von dir möchte. Und vielleicht hast du auch Angst und Zweifel, so wie Maria und Josef Angst und Zweifel haben, Gottes Willen zu tun. Und Gott sagt zu Maria, und er sagt es immer wieder in der Bibel, du brauchst keine Angst zu haben, fürchte dich nicht. Ich werde dich nicht überfordern, ich werde dich herausfordern, ja. Aber ich werde dich nicht überfordern, sondern werde mit dir diesen Weg gehen. Und wir werden gleich eine Stille haben und vielleicht ist jetzt wirklich mal der Moment, so wie damals für Maria und für Josef, dass du mal innehältst und überlegst, was möchte Gott von dir? Und dass du dann diesen Gedanken nicht schnell zur Seite schiebst, sondern dich wirklich mal öffnest. Und vielleicht kannst du sagen, und du darfst es dann auch sagen, ich bin bereit, dir Gott zu dienen, ich bin dabei. Und ich weiß das von mir und ich vermute, einigen geht es ähnlich. Ich verstehe auch nicht alles. Und ich habe auch oft Zweifel. Ist das wirklich Gottes Stimme? Ist das wirklich das, was er von mir will? Maria und Josef haben damals, trotz ihrer Zweifel, ihrer Ängste, den Tuscheln der Nachbarn und der Familie, gehandelt, als ob diese Geschichte von Jesus wahr wäre. Und dann am Ende zu erleben, dass sie nichts Besseres in ihrem Leben hätten tun können, als ja zu sagen, ja, ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. Deshalb nimm dir jetzt wirklich mal Zeit, einen Moment Zeit und stell dir diese Frage. Was könnte Gott durch dich tun? Wo braucht Gott dich? Was könnte er durch dich tun? Danke, guter Gott, dass du damals Maria und Josef für deinen Plan, Mensch zu werden, genutzt hast. Danke, dass du auch heute uns Menschen immer wieder brauchst und benutzt, um deinen Willen und deine guten Pläne durchzusetzen. Und danke, dass du immer wieder unser Leben bereichern möchtest, uns nah bist und hilfst, uns einlädst, mit dir gemeinsam diese Welt zu gestalten. Und ich bitte dich für jede und jeden hier im Raum, der Ja zu dir und deinem Auftrag sagt. Sei es ein selbstbewusstes Ja oder ein zögerliches. Vielleicht ein zweifelndes Ja, sei es ein festes oder stockendes, ein lautes oder leises Ja. Du nimmst dieses Ja und vollbringst Großes, Großartiges, denn bei dir ist nichts unmöglich. Daher, nimm mein Ja und lass es zum Segen werden. Nimm mein Ja und lass es zum Segen werden für mich, für die Menschen in meinem Umfeld, für diese Gemeinde, für diese Welt. Gerade jetzt im Advent, in der Vorbereitung auf Weihnachten, damit diese Weihnachtserzählung nicht nur eine schöne Geschichte ist, sondern Geschichte schreibt.